in Römer 8 ist doch eine Gnade. Das gehört auch hierher, dieses hart klingende Wort in Römer 8, Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, Eitelkeit, Vergänglichkeit, Nihilismus, Sinnlosigkeit untergeordnet worden, nicht mit Willen, sondern um deswillen, der sie untergeordnet hat, auf Hoffnung. Gott hat die Schöpfung der Vergänglichkeit, Verderblichkeit, Sterblichkeit, Sinnlosigkeit. Dieses Wort Mataiotes kann man sehr verschieden wiedergeben. Die Schöpfung ist sinnlos aus sich selbst heraus. Wenn es da nicht eine Sinngebung von Gott her gäbe, dann allerdings hätten die Nihilisten recht. Aus uns und aus der Welt heraus, wie sie heute ist, wenn wir nicht eine Bibel hätten, wenn wir nicht Gottes Wort kennenlernen würden, dann könnte man vielleicht jenen recht geben, die sagen, also Dinosaurier und Mensch, zwei Irrwege der Evolution, die hätte es besser gar nicht gegeben. So urteilt ja der gottlose Mensch und aus seiner Sicht sogar nicht einmal falsch. Da gibt es diese sogenannten Philosophen des Nihilismus von Nietzsche und Heidegger bis Sartre und Brecht und wie die alle heißen mögen, ich kenne mich da nicht so genau aus. Die Philosophen des Nihilismus, Sartre und wie sie alle heißen, die oft mit sehr großer Traurigkeit im Herzen, ja auch traurige Formulierungen, traurige Sätze, Monod in Frankreich, der von dem Zigeuner schrieb, der da rumirrt, wird sehr oft zitiert, dieses Wort. Wir sind ein Zufallsereignis, blinder Zufall, Zigeuner, die in einem ziemlich belanglosen Spiralarm einer sehr belanglosen Milchstraße um eine belanglose Sonne kreisen, durch Zufall bloß und ohne jeglichen Sinn. Das wäre wirklich so, wenn nicht Gott wäre und wenn er nicht sein Wort gegeben hätte. Er hat die Schöpfung der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen. Er hat sie kommen lassen in einen Zustand, wo wir aus der Welt selber heraus Sinn nicht finden. Aber von Gott auf Hoffnung. Diese Unterordnung der Schöpfung unter die Verderblichkeit, Vergänglichkeit, Sterblichkeit, Sinnlosigkeit, Nihilismus. Diesen Vorgang könnte ich mir denken zwischen dem ersten und zweiten Vers der Bibel. Zwischen dem ersten, zweiten und zweiten Vers der Bibel, bevor es heißt, und die Erde wurde ein Tohuwabohu, da sehen nämlich viele Brüder den Fall Satans. Da passt er gut hinein. Und da passt dann auch gut hinein, Römer 8, Vers 20, nachdem der Fall Satans geschehen war, und dann hat Gott diese ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterordnet, damit die gefallene Schöpfung nicht im gefallenen Zustand ewig endlos in dem Fall bliebe. Und so hat er auch den Menschen aus dem Paradies getrieben, damit er nicht etwa noch ewiges Leben bekäme, durch den Griff nach jenem Baum, nachdem er ruhig hätte greifen sollen, solange er nicht gefallen war. Aber als er gefallen war, durfte er danach nicht mehr greifen, um Leben Gottes zu erhalten, im gefallenen Zustand. Das hat Gott auf gar keinen Fall haben wollen und das ist eine Gnade. So geht der Mensch, so geht die Schöpfung dem Tod entgegen, alles geht dem Tod entgegen, auch die Sterne sterben und die Milchstraßen haben mal ein Ende. Aber Gott ist dann der, wenn das Geschöpfliche ans Ende gekommen ist, dann sagt er so, ihr seid am Ende, ich bin am Anfang, siehe, ich mache alles neu. Und so ist es auch bei uns, wenn wir am Ende sind, dann sind wir gerade recht für die Hände Gottes, dann ist er am Anfang. Zurück zu 1. Mose 3. Also 1. Mose 3 und der Text in Matthäus 4, parallel Lukas 4, das ähnelt sich, der Test, die Erprobung des ersten Menschen und der Test, die Erprobung des zweiten Menschen. Und ich habe gesagt, über allen, die von Adam herkommen, über der ganzen ersten Sorte Mensch ist ein Katakrima Gottes. Aber dann steht in Römer 8, Vers 1 ein wunderbares Wort. Nun ist kein Katakrima über die, die in Christo Jesu sind. Römer 5, Vers 18, ein Katakrima, ein ablehnendes Urteil Gottes über allen Menschen, von Adam her. Römer 8, Vers 1, das Katakrima wird aufgehoben, wenn wir in Christo Jesu sind. Dann sagt Gott nicht mehr, ich kann euch nicht gebrauchen, ich kann euch gebrauchen. Und wir sind ja bekanntlich nicht nur bekehrt, um nicht in die Hölle zu kommen, sondern weil Gott Mitarbeiter will. Denn da gibt es viel zu tun. Die Welt muss einmal gerichtet werden Und Christus soll das All ererben und Christus soll König sein im Himmel und auf Erden und überall. Und da braucht er Mitarbeiter. Entschuldigung, wenn ich ganz lapidar sage, das ist viel Arbeit. Und dazu hat er einen Leib und eine Leibesgemeinde, Mitarbeiter Gottes. Zwischen 1. Mose 3 und Matthäus 4 stellt man bei näherem Hinsehen so manche Parallele fest. Eine dreifache Versuchung, Leib, Seele, Geist. Dreifache Versuchung in 1. Mose 3. Die Eva sah, dass der Baum war gut zur Speise, Leib. Eine Lust für die Augen, Seele. Und begehrenswert, um Einsicht zu geben, Geist. Und der Versucher sagte ja, er werdet sein wie Gott. An dem Punkt war er selber gescheitert, denn er sagte einmal, wir kommen gleich noch drauf, ich will mich gleich machen und dem Höchsten gleich sein. Ich will sein wie Gott. Und den Menschen sagte er, ihr werdet sein wie Gott. Das ist der wunde Punkt, dieser furchtbare Größenwahn. Dafür sind wir Menschen anfällig. Deshalb waren wir auch anfällig für einen Adolf Hitler. Größenwahn, der mitreißt, da sind die Menschen dabei. Ich will mich gleich machen dem Allerhöchsten, sprach der Satan und fiel. Ich werde die Stelle gleich noch nennen. Und woran er selber fiel, daran brachte er auch die Menschen zu Fall. Ihr werdet sein wie Gott. Und das saß. Und von da an sah die Eva in Gott ein Wesen, dem man nicht ganz trauen kann. Der Teufel hat ihr gewissermaßen eingeraunt, Gott sorgt nicht dafür, euch das Größte und Schönste zu geben. Im Gegenteil, das Größte und Schönste zu sein wie Gott, gerade das enthält er euch vor. Du musst schon selber sehen, wenn du zu etwas kommen willst. Da kannst du nicht warten, dass Gott dir das gibt. So redete er damals, so redet er heute. Begehrenswert, um Einsicht zu geben. Ihr werdet sein wie Gott. Und daran scheiterte der Mensch und erklärte Gott sein Misstrauen und kündigte den Gehorsam auf. Brot für den Leib, ein Schauspiel für die Seele, Macht und Klugheit für den Geist. Und so in Matthäus 4. Der erste Mensch wurde dem Test unterworfen und fiel, seitdem das Katakrima Gottes, das in Christo aufgehoben wird. Und alle, die von Adam herkommen, fallen, sind in diesem gefallenen Zustand nun mit drin. Wir sind aus einem Holz geschnitzt. Wir stehen alle in einer Solidarität. Ein Theologe schrieb einmal in einem Buch sehr fein, auch ein Judas ist Fleisch von meinem Fleisch. Wir meinen immer, wir sind besser als Judas, wir sind besser als die Eva, wir sind besser als der Adam. Wir sind alle aus einem Holz geschnitzt, besser Fleisch, aus einem Fleisch und Blut. Und das ist anfällig für die Sünde, für den Hochmut, für den Eigenwillen. Wir haben es sicher alle schon im eigenen Leben bestätigt. Und der Sünde Sold ist der Tod, wie Paulus sagt. Der Tod ist der Sünde Sold, Römer 6. Und so hat Gott den Menschen dem Tod unterworfen, wie er vorher schon die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen hatte, nachdem der erste Fall in der Geisterwelt geschehen war. Dieselben drei Versuchungen haben wir ja nun auch in Matthäus 4, Leib, Seele, Geist. Der Herr Jesus hat großen Hunger, sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Das ist die Versuchung dem Leibe nach. Dann gib ein Schauspiel für die Seele, Schaulust, Wunderfrage, Lustprinzip. Ich will was Herrliches schauen, schauen, schauen. Wir leben heute wieder in einer Zeit, in der wir man immer schauen, 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 schauen. Das geht bis in die christlichen Verlage, die sich kaum noch trauen, ein Buch herauszugeben, das nicht halbwegs wie ein Bilderbuch aussieht. Ich bin vielleicht im Urteil etwas hart. Ich habe noch gesunde Füße und kann rumfahren, kann Waldspaziergänge machen. Ich will ja gern zugeben, dass alte Leute im Krankenhaus oder Altenheim sich freuen über ein Psalmbuch, wo sie nicht nur Wort haben, sondern auch auf jeder zweiten Seite ein schönes Bild vom Laubbaum. Und trotzdem nehme ich an den vielen Bildern Anstoß. Im Paulus-Verlag finden Sie nicht so viele Bilder in den Büchern. Das sind alles heutzutage Bilderbücher, als wären wir alles kleine Kinder, die ständig Bilder, Bilder, Bilder brauchen. Eine Bildersucht. Neulich sah ich ein Bildband aus Israel, ganz wenig Text, bald 50 Mark im Hensler Verlag. Ich werde mir das nicht kaufen. Lauter Bilder, Bilder, Bilder. Ach, Bilder aus Israel haben wir doch inzwischen genug gesehen. Und Text ganz wenig. Ich nehme es den Verlagen etwas übel, dass sie in diese allgemeine Bildüberflutung unserer Zeit voll mit einsteigen. Denn wir Christen müssen uns ja so langsam der Welt anpassen, nicht wahr? Wenn wir die Welt beeinflussen wollen, müssen wir die Musik der Welt und die Bilder der Welt und die Filme alles nachmachen. Oder könnte es sich vielleicht so verhalten, dass wir gerade durch unser Anderssein auf die Menschen wirken? Der Teufel ist der Affe Gottes, hat Luther derb gesagt. Er macht Gott alles nach. Und wie der Teufel herausbekommt in Matthäus 4, dass sich der Herr Jesus aufs Wort stützt und aufs Wort beruft, es steht geschrieben. Was macht da der Teufel? Da zitiert er auch Bibelwort und denkt, jetzt kriege ich ihn. Ihr Lieben, und so arbeitet der Teufel bis in die heutige Zeit. Denken wir bloß nicht, jeder, der die Bibel im Munde führt und zitiert, der muss deshalb schon gut und göttlich sein, sondern man kann mit der Bibel alles beweisen, wenn man Zitate falsch anwendet und aus dem Zusammenhang reißt. Wir müssen deshalb einen Blick für die biblische Heilsgeschichte bekommen, für die verschiedenen Zeitalter Gottes. Ich habe ein kleines Heft geschrieben, ist wohl auch auf dem Büchertisch für 1,50 Mark, der Plan der Äonen oder Zeitalter Gottes. Dass wir wenigstens so ganz im Groben unterscheiden. Erich Sauer, Pfarrer Böhmerle und andere Brüder haben schon vor Jahrzehnten immer wieder auch so Skizzen gemacht und Unterscheidung, Plan der Äonen, Plan der Zeitalter Gottes. Es geht darum, dass wir grundsätzlich unterscheiden, was war in früheren Zeitaltern gültig, etwa im Zeitalter des Gesetzes, und was gilt heute im Zeitalter der Gemeinde und der Gnade, und was wird im tausendjährigen Reich, was werden dafür Zustände sein, dass wir das unterscheiden, damit wir nicht entweder etwas, was in einem früheren Zeitalter gültig war, heute für verbindlich erklären. Dann fallen wir nicht mehr auf Leute herein, die sagen, du musst unbedingt den Sabbat halten, du musst, steht doch da geschrieben in der Bibel. Dann sagen wir mit der größten Seelenruhe, das war ein früheres Zeitalter, das war eine frühere Ordnung, die geht mich heute gar nichts an. Heute orientieren wir uns im Neuen Testament und besonders bei Paulus. Da kommt ja nun das Gesetz auch wieder bei Paulus, die 10 Gebote, und doch nicht als Gesetz. In den 10 Geboten steht, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, beziehungsweise ehret Vater und Mutter. Und dasselbe kommt auch bei Paulus. Es ist dasselbe und doch nicht dasselbe. Es ist dasselbe auf 2 verschiedenen Ebenen. Im Alten Testament die 10 Gebote als Gesetz. Wenn du das hältst, dann segne dich Gott. Bedingung, die der fordernde Gott dem Menschen stellt. Im Neuen Testament, bei Paulus vor allem, bei der paulinischen Rechtfertigung, ich werde errettet, indem ich gar nichts tue, nur glaube, kein einziges Werk mitbringe zum Hügel Golgatha. Errettet aus Glauben allein, wie Luther in der Reformation wieder entdeckt hat. Und nachdem ich errettet bin, stehe im Heil, rühme mich der Gnade Gottes, und dann sagt die Bibel, dann sagt Paulus, so nun halte die Gebote. Aber das ist dann kein Gesetz, das ist eine Ermunterung, um nun in guten Werken das Herz des Vatergottes zu erfreuen und in seinen Ordnungen zu leben. Da finde ich alle 10 Gebote außer dem Sabbatgebot bei Paulus wieder. Er hat sich ja auch einen Ruhetag eingehalten, wenn er kann. Das ist ja eine Urordnung Gottes. Aber weil da gerade scharfe Auseinandersetzungen waren in der Sabbatfrage, da finde ich dieses Gebot so nicht. Aber die anderen, Götzenbilderdienst, Ehre Vater und Mutter und so weiter, die finden wir mehr oder weniger alle. Also die Grundordnungen gelten, aber nun nicht mehr als Bedingung, sondern als freundliche Ermunterung. Du bist errettet, nun wandle in den Ordnungen Gottes. Zurück zu Matthäus 4, Vers 6. Auch der Teufel bringt ein Bibelzitat. Auch der Teufel kommt mit der Bibel in der Hand. Und zwar hat er etwas zitiert aus Psalm 91. Da sagt er also Matthäus 4, Vers 6, wirf dich hinab von der Zinne des Tempels, steht doch geschrieben. Er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. So gibt es heute Leute, die sagen, hier und da steht's doch in der Bibel, du musst nicht krank sein, wenn du krank bist, glaubst du nicht richtig und so weiter. Sie ziehen da irgendein Wort aus irgendeinem Teil der Bibel, so als hätte Gott für jeden und alle Zeiten verheißen, dass kein Kranker je krank bleiben dürfe. Ich habe den Eindruck, auch damals, als der Herr Jesus auftrat, lehrte und heilte, gab es viele Kranke in Palästina. Es wurde doch nicht ganz Palästina von Kranken befreit, sondern da, wo der Herr Jesus auftrat und lehrte, da tat er die Zeichen des Reiches. Und da wurden an der Stelle, im Moment, da wurden die Kranken geheilt, aber doch nicht in ganz Palästina, geschweige in der ganzen Welt. Das war damals nicht so, das ist auch heute nicht so. Das gilt für das kommende Reich und der Herr Jesus tat, als er auf Erden war, die Zeichen des kommenden Reiches. Der Teufel beruft sich also hier auf ein Wort aus Psalm 91 und ich will den gerade mal aufschlagen. Unser Bruder Missionar Robert Schad, den haben sicher manche gekannt. Und er hat gesagt im Psalm 91, da haben wir Krankenversicherung, Sozialversicherung, Lebensversicherung, Feuerversicherung und Unfallversicherung. Das ist ein typischer Versicherungspsalm. Wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Der Herr wird dich erretten, Tausende werden fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Arbeit, an deiner Rechten und dich wird es nicht erreichen. Überall Unglück, Unglück, nur nicht bei den Frommen. Die Frommen werden total bewahrt. Und nun möchte ich zwei Fragen stellen. Erstens, kann das Gott? Was meinen Sie? Ja. Ja, ich will drei Fragen stellen. Erstens, kann das Gott? Ja. Zweitens, tut er das hin und wieder, dass jemand im Krieg heil durchkommt und rechts und links sind sie gefallen? Geschah das gelegentlich? Ja. Dritte Frage, geschieht das immer? Nein. Und das ist auch nirgendwo in der Bibel verheißen, dass das immer und nur gilt, sondern neben dieser Linie der wunderbaren Rettermacht Gottes, Psalm 91, da gibt es die Leidenslinie. Siehe, Buch Hiob, schon im Alten Testament gibt es die Leidenslinie. Und die gibt es erst recht im Neuen Testament. Der Teufel ist also, wenn er schon Theologe spielt und sich aufs theologische Gleis begibt, ein ganz einseitiger Theologe und diese Einseitigkeit ist immer falsch. Und wie besiegt der Herr Jesus den Teufel, wenn der Teufel mit der Bibel in der Hand kommt? Und wie können wir ihm entgegentreten, wenn er mit der Bibel kommt? Es steht geschrieben, sagte der Teufel. Man kann mit der Bibel alles beweisen. Ich kann Ihnen mit der Bibel beweisen, wenn ich etwas aus dem Zusammenhang reiße, es ist kein Gott. Wer es nicht glaubt, ich könnte es mit der Schere ausschneiden und aufkleben, da sehen Sie, es ist kein Gott. Und das habe ich aus der Bibel rausgeschnitten, wenn ich das täte. Ich tue es aber nicht. Und was steht aber davor? Sowas nennt man Zitatverfälschung. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, Doppelpunkt, es ist kein Gott. Indem ich es aus dem Zusammenhang reiße, kann ich alles mit der Bibel beweisen. Indem ich einseitig nur Stellen nehme von Herrlichkeit und lasse das Leiden weg, einseitig. Mit Einseitigkeiten hat man schon viel Schaden angerichtet. Und wie wehrt sich der Herr Jesus? Wiederum steht geschrieben. Wiederum steht geschrieben. Ihr Lieben, dazu sind wir aber nur in der Lage, wenn wir fleißig am Worte Gottes bleiben. Wer jeden Tag 4 Stunden fern sieht und 1 Minute Zeit hat für den Herrn und für Wort und Gebet, da wird da draus nichts. Dann sind sie nicht gewappnet gegen die teuflischen Versuchungen, wenn er die Heilsgeschichte durcheinander wirbelt und kommt mit Worten, die gar nicht in die heutige Zeit gehören. Ich bin nicht so radikal, wie Wille Schirmacher war, der sagte, schlag den Apparat kaputt und wirf ihn aus deinem Haus heraus. Ich bin nicht so radikal, aber ich sage mir selbst und uns, seien wir vorsichtig mit den Massenmedien. Wenn du nur alles sogenannte Gute anguckst, ach ja, da kommt doch so viel Gutes, nicht wahr, schöne Tierle aus Afrika. Wenn du nur alles Gute siehst, dann garantiere ich dir, Gute in Anführungszeichen, es gibt Besseres. Dann hast du keine Zeit mehr für den Herrn Jesus. Auch zur Bibelstunde reicht es leider nicht, denn heute Abend kommt ja im Fernsehen das und das. Also bitte verwalten wir unsere Zeit vor den Augen Gottes und setzen wir die Prioritäten richtig, wie man in Bonn gerne sagt. Und nun noch ein Blick in die Heilsgeschichte. Der Kampf Christus-Satan ist ein langwährender Kampf. Unser Bruder Adolf Heller hat gerne 2. Samuel 3, Vers 1 zitiert. 3, Vers 1. 2. Samuel 3, Vers 1. Und der Streit war lang zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. David aber wurde immerfort stärker, während das Haus Sauls immerfort schwächer wurde. Hat das auch was zu tun mit Christus und Satan? Ja, wenn man die typologische Sprache, die Bildersprache, die biblischen Abschattungen, Vorbilder, Abbilder kennt, wenn man dafür einen Blick hat, dann hat das viel zu tun mit Christus und Satan. Saul ein Bild auf den Fürsten der Finsternis in seinem Eigenwillen und ungehorsamen Treulosigkeit. David, der Geliebte, ein Bild auf Jesus. Nicht in allem, was er tat, aber in vielem. Saul, ein Abbild des Satans, David, ein Abbild Jesu Christi, und jetzt lesen wir nochmal. Und der Streit war lang zwischen dem Hause Sauls und dem Hause David, zwischen Satan und allen denen, die zu ihm gehörten, und zwischen Christus und allen denen, die zu ihm gehören. Der Streit ist lang, der geht durch Äonen des Planes Gottes. David aber wurde immerfort stärker, während das Haus Sauls immerfort schwächer wurde. Der Herr Jesus und die zu ihm gehören, werden letztlich Sieger sein und werden immer stärker. Satan ist auch Gottes Geschöpf, aber nicht in diesem Zustand. Da wird einem manchmal entgegengehalten, Jesaja 45, 7, der ich die Finsternis schaffe, der ich das Unglück schaffe. Aber bitte immer die Bibel im Zusammenhang lesen. Und ich habe in einer Auslegung des Propheten Jesaja, die ich zu Hause habe, den guten und richtigen Hinweis gefunden. In Jesaja 45 geht es um völkische Zusammenhänge, um völkisches Heil und Unheil zur Zeit des Kores oder Cyrus. Um das geht's in Jesaja 45. Und in dem Zusammenhang sagt Gott, alles kommt von mir. Ich bilde auch die Finsternis, ich schaffe auch das Unglück und ich bringe auch das Heil. Da ist keine Rede von der Erschaffung Satans als Satan in dem Zusammenhang. Das dürfen wir so nicht verallgemeinern. Außerdem gibt es nie einen Schöpfungsakt der Finsternis. Wenn Gott Finsternis macht, er hat das Licht geschaffen durch einen Schöpfungsakt. Aber die Finsternis, die braucht man nicht machen. Die braucht man nicht schaffen. Ein Erschaffen der Finsternis gibt es nicht, sondern Gott zieht einfach sein Licht zurück und dann ist Finsternis. Psalm 104, Vers 20. Finsternis ist weiter nichts als Mangel an Licht und Kälte ist weiter nichts als Mangel an Wärme. Du machst Finsternis und es wird Nacht, in ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Psalm 104, 20. Er lässt seine Sonne untergehen, er zieht sein Licht zurück, dann wird es dunkel, da braucht er nicht Finsternis schaffen. Luzifer hat sich einmal erhoben. Er war wohl der strahlendste und schönste der Engel Gottes. Jetzt möchte ich kurz etwas sagen über den Fall Satans, aber ganz kurz, und seinen anschließenden Sturz. In Jesaja 14 und in Hesekiel 28 sehen wir etwas von seinem urzeitlichen Sturz. Jesaja 14, 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Doch in den Scheolins Totenreich wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Sie werden sagen, in Jesaja 14 ist aber doch ein Mensch angeredet. Und wir könnten auch noch lesen aus Hesekiel 28, die Verse 11 bis 17. Ich will das der Zeit halber nicht tun, nur nennen. Hesekiel 28, 11 bis 17. Jesaja 14, 12 bis 14. Da kann man einwenden, Da ist doch von einem Menschen die Rede. König von Babel, Fürst von Tyrus. Ja, da ist vordergründig von einem Menschen die Rede, hintergründig vom Satan. Denn, so wie es eine Typologie gibt, Abschattung, Vorbild, Abbild positiver Art auf Jesus, so gibt es auch eine Abschattung, Typologie negativ auf den Satan. Da gibt es also Menschen, Figuren, die sind vordergründig ein Bild auf Jesus oder Satan, der dahinter sichtbar wird. Und wir könnten sicher alle jemanden nennen, der ein Vorbild auf Jesus ist, zum Beispiel der Josef, der David, der Salomo, viele im Alten Bund, Bilder, Abbilder Jesu Christi, und so gibt es auch Abbilder auf den Feind. Denn es finden sich in den genannten Texten in Jesaja 14 und Hesekiel 28 Ausdrücke, die über das hinausgehen, was von einem sterblichen Menschen gesagt werden könnte. Auch ganz eindeutig in Hesekiel 28. Und da wir nicht gewohnt sind, die Bibel als ein orientalisches Märchenbuch zu betrachten, voll Übertreibungen, sondern Gott beim Wort nehmen, da wird hier etwas ausgesagt auf eine Macht, die hinter einem Fürsten, einem irdischen Fürsten stand. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Lateinisch heißt das Wort Luzifer, Lichtträger, Sohn der Morgenröte. Und dann ist dieser Lichtsengel und Lichtträger verfinstert. Und wenn der Teufel heute die Gemeinde Gottes versucht, dann kommt er nicht nur als brüllender Löwe, um einzuschüchtern durch seine Macht, oder als listige Schlange mit List und Klugheit, dann kommt er auch sehr gern als Lichtsengel, wie Paulus einmal sagt, 2. Korinther 11, glaube ich, Lichtesengel. Und diese Rolle kann er sehr gut spielen, weil er das einmal war. Luzifer fiel und verfinsterte. Es gab also einen urzeitlichen Sturz des Teufels, Jesaja 14, 12 bis 14, und es gibt einen endzeitlichen Sturz des Teufels nach Offenbarung 12 und Offenbarung 20. Seitdem ist er der Widersacher Gottes, der Satan, der Verleumder, der Verführer, der Lügner, der Mörder. Er verleumdet Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott. Gott bei den Menschen hat er schlecht gemacht in der Versuchung 1. Mose 3. Gott gönnt euch nichts Gutes, ihr müsst schon selber zu diesem Baume greifen. Die Menschen wiederum bei Gott schlecht machen, das sehen wir Hiob 1 und Hiob 2. Er hat sogar noch Zutritt in himmlischen Ratsversammlungen. Er verführt, er hasst, er will ausrotten, er blendet die Sinne. Und wenn Menschen sagen, ich kann nicht an einen wirklichen Teufel glauben, ich kann das sehr gut. Erstmal natürlich, weil es die Bibel sagt. Zweitens aber auch deshalb, ich brauche nur an eine Figur der Weltgeschichte zu denken. Das ist mir ein ganz starker Beweis. Hitler hieß dieser Mann. Der war sehr schwach begabt. Der war vor dem Ersten Weltkrieg Postkartenmaler. Und wie Sie nachlesen können in der Biografie von Joachim Fest, da hat er so mittelmäßige Postkartenwaschmittelreklame hat er da gemacht. Für Seife und Waschmittel hat er Postkarten gemalt und hat sie verkauft. Und im Ersten Weltkrieg hat man gesagt, tja, zum Unteroffizier konnten wir diesen Adolf Hitler nicht machen, weil wir keine entsprechenden Führereigenschaften bei ihm entdecken konnten. Und dieser Mann wird von satanischer Energie des Hasses dermaßen gepackt und beeinflusst, dass er mit seinen Reden des Hasses, er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten, so kann man auch von ihm sagen, aber negativ, bei Jesus positiv, die Vollmacht der Liebe, bei Hitler die Vollmacht des Hasses. Damit hat er ganz Europa verrückt gemacht, bis auf Ausnahmen. Das ist mir ein ganz starker Beweis. Oder zeigen Sie mir bitte einen zweiten Postkartenmaler, der es fertig bringt, dass ganz Europa nur noch auf sein Kommando hört. Zeigen Sie mir mal einen. Ich glaube, es gibt keinen. So was gibt es nicht aus eigener Macht, aber in der Vollmacht und Kraft des Teufels. Und man hat es ja in seinen Reden gespürt, wie er so ganz langsam anfing und dann fuhr der Geist in ihn. Die Biografie von Joachim Fest über Hitler ist sehr gut, bis auf einen großen Fehler, dass er dieses Diabolische, dieses Teuflische nicht merkt, sondern will alles nur menschlich erklären. Also das ist mir ein ganz starker Beweis für die Realität des Teufels. Er verführt, er hasst der Satan, er will ausrotten, er blendet die Sinne, er blendet die Sinne. 2. Korinther 4, Vers 4. Und der Autofahrer weiß, wie gefährlich das ist, wenn er geblendet wird. Auch im gefallenen Zustand hat er noch gewisse Ehrentitel in der Bibel, der Fürst dieser Welt und der Gott dieses Äons. Galater oder 2. Korinther. Licht des Wortes, das Licht des Evangeliums in unsere Augen fällt, erhält ein anderes Licht dagegen. Zwar ist sein Licht viel schwächer, das sind ja alles Scheinlichter, Scheinfreuden, Scheinwahrheiten. Aber eine Kerze direkt vor unseren Augen kann uns sehr wohl blenden gegenüber dem Licht des Mondes oder der Sterne, das an und für sich stärker, aber viel weiter weg ist. Er blendet die Sinne, Verlust der Orientierung. Wir stehen aber nicht schutzlos da, wir haben eine Waffenrüstung, ich will sie nur nennen, sie steht in Epheser 6, Vers 10 bis 20, da steht die Waffenrüstung, die uns voll schützen kann. Und was da alles steht, Gerechtigkeit und Wahrheit, es ist letzten Endes der Herr Jesus selber, diese Waffenrüstung. Bald kommt die Machtübernahme Jesu Christi über die Reiche der Welt nach Offenbarung 11, Vers 15. Und dann kommt sein endzeitlicher Sturz in zwei Etappen, Offenbarung 12 und Offenbarung 20. Da lesen Sie den endzeitlichen Sturz des Teufels in zwei Etappen. Erstmal von den unteren Himmeln herunter auf die Erde und dann von der Erde in den Feuersee. Und was ich zuletzt sagen möchte, ist ein Hinweis auf Lukas 11. Lukas 11, Verse 21 und 22. Am Ende hat der Teufel nichts, er steht mit leeren Händen einmal da. Unser Herr Jesus Christus hat in einem wunderbaren Gleichnis in Lukas 11 sein Programm entworfen gegenüber dem Teufel, diesem ungehorsam gewordenen Geschöpf. Ich war vor Jahren ganz erstaunt, als ich las in Lukas 11, es gibt nicht nur ein Reich Gottes, es gibt auch ein Reich Satans. Es gibt nicht nur ein Königreich Gottes nach der Bibel, sondern auch ein Königreich des Satans. Lukas 11, Vers 18, wenn aber auch der Satan wieder sich selbst entzweit ist, wie wird seine Königsherrschaft, sein Königreich bestehen? Er waltet wie ein Fürst in seinem Reiche. Aber es gibt auch ein Königreich Gottes. Lukas 11, Vers 20, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Königreich Gottes zu euch hingekommen. In welchem Machtbereich befinden wir uns? Sind wir bewusst und grundsätzlich und verbindlich schon übergewechselt von dem Machtbereich des Fürsten dieser Welt, in dem wir von Natur aus waren, jeder in den Machtbereich des Herrn Jesus, haben wir schon verbindlich gesagt, Herr, du sollst mein Heiland und Herr sein. Genügt nicht, dass man mal irgendwo im Chor gesungen hat und dass man mal irgendwo mitgegangen ist. Irgendwann muss jeder junge Mensch von 14, 16, 18, 20 Jahren seine eigene Entscheidung über den Herrn Jesus fallen und es genügt nicht, den Elternglauben ein bisschen angenommen zu haben, um den Eltern vielleicht einen Gefallen zu tun, sondern man muss dann die eigene Entscheidung unweigerlich einmal fällen, um wirklich im Machtbereich Jesu Christi zu sein und in seiner Nähe zu leben. Und jetzt das wunderbare Gleichnis Jesu, Lukas 11, 21 und 22. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und sie besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf welche er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Da spricht der Herr Jesus von einem Starken und von einem Stärkeren. Der Starke ist der Satan, der Stärkere ist er, der Herr Jesus. So haben wir die richtigen Dimensionen. Der Teufel ist nicht eine Witzfigur, sondern der Teufel ist in der Gegenwart durchaus stark, aber wir haben vorhin schon gesehen, im Grunde natürlich total dem Stärkeren unterlegen. Jesus kommt als der Stärkere über den Starken, besiegt ihn, nimmt ihm seine ganze Waffenrüstung weg. Der hat auch eine Waffenrüstung, nicht nur der Herr Jesus. Der Herr Jesus hat eine Waffenrüstung nach Epheser 6 und der Teufel hat eine Waffenrüstung voll List und Lüge und Finsternis, das genaue Gegenteil, auf welche er vertraute und seine Beute teilt er aus. Und in der Parallele Matthäus 12, 29 wird noch gesagt, dass der Herr Jesus seinen Hausrat raubt. Ich will auch noch Matthäus 12, Vers 29 dazu lesen. Matthäus 12, Vers 29. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet, und alsdann wird er sein Haus berauben? Ein eigenartiges Bild für unseren Herrn Jesus Christus. Kann man denn den Herrn Jesus Christus sich vorstellen als den, der in ein Haus einsteigt und raubt den Hausrat aus dem Hause und bindet den, der in dem Haus drin ist? Das erinnert ja an XY, wovon mir ein Siegerländer Bruder vor 20 Jahren sagte, Fernsehen ist Sünde, aber XY, das gucke ich mir gerne an. Das sind ja echte Dinge, die sich so zugetragen haben. Ja, können wir denn den Herrn Jesus sehen als einen Dieb, der aus dem Haus sich was rausholt? Ihr Lieben, wir dürfen sicher sein, der Herr holt sich aus dem Haus des Starken nur sein teuer erkauftes Eigentum, das ihm abhanden gekommen ist. Er holt sich nur das aus dem Machtbereich der Finsternis heraus. Und zwar will er alles da rausholen. Er holt nur das, was ihm gehört, doppelt gehört. Denn erstens hat er die Welt erschaffen, das ganze All erschaffen, Kolosser 1,16. Und dann hat er es am Kreuz durch sein Blut noch einmal erkauft. Er holt sich also nur sein Eigentum wieder zurück. Das bringt er dort heraus. Er beraubt sein Haus. Eigenartigerweise, wenn es interessiert, das Wort berauben ist dasselbe Wort wie in 1. Thessalonicher 4, das Wort entrücken. Als allererstes wird mal die Gemeinde heraus entrückt aus dieser Welt der Finsternis. Ein langer Kampf zwischen Jesus und Satan, aber dieser Kampf endet mit dem totalen Sieg Jesu, und wir sollen auf der Seite des Siegers heute schon stehen. Denn dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, so hat schon Blumhardt gesungen. Amen. Geschwister und Freunde, das Thema heute früh heißt, wie schon angekündigt, Jesus und der Vater. Das klingt sehr viel positiver und ist auch positiver als das, was wir gestern Abend sahen, Jesus und der Teufel, Jesus und der Satan. In einem Liederbuch, das im Süddeutschen mehr verbreitet ist als hier, Lobgesänge der Gemeinde, findet sich auch ein Lied von Bruder Karl Geier, das ich auch dort unten im Süddeutschen eigentlich nie singen lasse. Man kann nicht alles überall singen lassen. Was heilige Gottesmänner in Stunden besonderer Vertrautheit mit dem himmlischen Vater Gott gesagt haben oder geweiht, das kann man nicht in jedem Fall in einer größeren Versammlung singen lassen. Ich überschlage auch immer den Vers, wir entsagen willig allen Eitelkeiten aller Erden Lust und Freuden. Das kann man auch nicht überall singen lassen, denn das singt man dann so schön und anschließend dann lässt man sich erstmal den Sonntagsbraten schmecken und was weiß ich, manche freuen sich auf einen Fernsehfilm am Sonntagnachmittag und gehen abends in ein Konzert und dann nochmal essen und das heißt dann, wir entsagen willig aller Erden Lust und Freuden. Und es ist ja auch die Frage, ob ein Christ grundsätzlich aller Erdenlust und Freuden entsagen muss. Das muss er durchaus nicht. Gott ist nicht ein missgünstiges Wesen, der uns keine irdische Freude gönnt. Etwas anderes ist, wenn ein Gottesmann wie Terstegen in einer Situation besonderer Weihung, auch besondere Verzichte, Askese vielleicht, freiwillig auf sich nimmt. Das können wir. Besonderes Fasten auf verschiedenen Gebieten. Und das kann man dann freiwillig seinem Gott gegenüber ausdrücken. Und so ist es auch mit diesem Lied in Lobgesänge der Gemeinde 1002 von Bruder Karl Geier. Das kann man nicht in einer großen Versammlung singen lassen. Selbst wo dieses Liederbuch eingeführt ist, geht das nicht. Ich will es aber vorlesen, weil es mit unserem Thema zu tun hat von heute früh. Man konnte darüber die Überschrift setzen, im Allerheiligsten. Vielleicht kennen wir solche Stunden auch, hoffentlich. Es wäre schade, wenn wir sie nicht kennen würden. Stunden der herzlichen Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater in Christo Jesu. Wie selig ist's in stiller Stunde mit dir, o Herr, allein zu sein, dann strömt aus deinem Gnadenmunde dein Lebenswort in mich hinein. dann spüre ich dein köstlich Lieben und deines Geistes Lebenshauch. Die Lust der Welt ist ganz vertrieben und meine Seele liebt dich auch. Da kann ich ganz in dich mich senken und spüre deines Wesens Grund. Nichts kann die Sinne erdwärts lenken, mein Ohr liegt still an deinem Mund. Ich lausche deinen heil'gen Reden, der Offenbarung ew'gem Klang, in Geist und Wahrheit kann ich beten und opfern dir den Lobgesang. So tief und rein mit dir verbunden ist meines Herzens höchstes Glück. Die ganze Welt ist wie entschwunden, ich wünsche nichts von ihr zurück. Ja, das kann man nicht in einer großen Versammlung singen lassen, wo junge Leute von 20, 30, 40 Jahren dabei sind. Wer jeden Tag mit der Straßenbahn oder Bus durch einen Ort fährt und dann seinen Platz einnimmt an einem Arbeitsplatz und mitten im Leben steht, da kann ich sagen, die ganze Welt ist wie entschwunden, ich wünsche nichts von ihr zurück. Das kann ein alt gewordener Lehrer, der so alt ist wie ich jetzt bin, die 60 überschritten hat, aber ich würde sowas nicht einmal dichten, dafür fühle ich mich der Welt noch viel zu stark verbunden. Bruder Geier war da schon kurz vor dem Ende seines Lebens angekommen, er, der ja immer schwer herzleidend war, und da konnte er solche Worte sagen. Was gehen mich in Stuttgart der ganze Lärm und die Lastwagen und der Betrieb an, die ganze Welt? Ich will davon nichts wissen. Herr, Vater, mit dir allein. In diesem Sinne konnte er das sagen. Aber nun kommt der Schluss dieses dreistrophigen Gedichtes und auf den Schluss möchte ich hinaus. In der Gemeinschaft deiner Liebe ruh ich wie ein entwöhntes Kind und spüre selig jene Triebe, die zwischen Sohn und Vater sind. Wenn er noch lebte, würde ich ihn fragen, Bruder Geier, wie hast du das gemeint, die zwischen Sohn und Vater sind? Bist du in dem Fall der Sohn und droben der Vater? Oder meinst du sogar, so habe ich das eigentlich immer aufgefasst, ich spüre etwas von den Trieben zwischen der innigen Zwiesprache, die zwischen Jesus und dem Vater vorgeht, im Allerheiligsten. Ist das nicht doch übertrieben? Kann da ein irdischer Mensch etwas erahnen von dem, was vorgeht zwischen Sohn und Vater, zwischen Jesus und dem Vater? Ich will das jetzt nicht beantworten, sondern wir wollen die Frage einfach mal im Raum stehen lassen und ich hoffe, wir bekommen im Laufe der Stunde eine Antwort. Während ich gestern Abend bei dem Thema Jesus und der Teufel so vorgegangen bin, erst einige Schlaglichter aus dem Erdenleben Jesu und dann ein Blick in die Heilsgeschichte, möchte ich es heute früh umgekehrt machen, erst ein Blick in die Heilsgeschichte als Ganzes und dann Schlaglichter aus dem Leben Jesu auf dieser Erde. Und wir werden dabei zu sprechen kommen auf das älteste Bibelwort, was am weitesten in der Vergangenheit zurückliegt. Damit fangen wir gleich an. Und bei diesem heilsgeschichtlichen Überblick auch das letzte Wort, das uns am weitesten in die Zukunft führt, in der Bibel. Beide Male geht es um Jesus und den Vater. Obwohl die Bibel grundsätzlich so aufgebaut ist, 1. Mose 1 führt uns ganz in die Vergangenheit und Offenbarung 22 in die weite Zukunft, haben wir doch in der Bibel verstreut Worte, die uns vor 1. Mose 1, Vers 1 zurückführen und hinter Offenbarung 22 noch anzusiedeln wären, rein chronologisch betrachtet. Wenn man die Frage stellt, was war vor Grundlegung der Welt? Dann sagen manche Leute, das sei vorwitzig gefragt. Der Martin Luther soll sich ironisch geäußert haben, da ist Gott der Vater hingegangen und hat Ruten geschnitzt für Leute, die so vorwitzig fragen. Und der Kirchenvater Augustin soll es noch brutaler gesagt haben, da habe Gott die Hölle bereitet für Leute, die solche Fragen stellen. Aber nein, nein, diese Frage ist biblisch legitim. Wir dürfen so fragen, was war vor Grundlegung der Welt? Naturwissenschaftlich geht es nicht. Naturwissenschaftlich geht es nicht. Ein Vor und außerhalb und oberhalb, das gibt es nicht. So kann man nicht fragen, darauf gibt es naturwissenschaftlich keine Antwort. Aber biblisch gibt es Antworten und deshalb dürfen wir auch die Frage stellen. An mindestens einem halben Dutzend Stellen im Neuen Testament wird uns etwas gesagt, was war vor Grundlegung der Welt? also A, der heilsgeschichtliche Überblick von Anfang bis Ende. Was hat sich abgespielt zwischen Jesus und dem Vater? In aller Kürze, soweit uns die Schrift darin Einblick gibt. Und dann B, einige Szenen aus dem Erdenleben Jesu. Das älteste Bibelwort ist nicht 1. Mose 1, Vers 1, sondern das älteste Bibelwort steht in Psalm 2, Vers 7. Das ist nicht meine Entdeckung, das habe ich von anderen Brüdern übernommen. Zum Beispiel Dr. Martin Schacke in Basel hat das auch so verkündigt und andere Brüder. Psalm 2, Vers 7, ältestes Bibelwort in unserer Bibel, das uns am weitesten zurückführt. Ich komme also jetzt auf die Dinge des Anfangs zu sprechen, biblisch geschaut, die Dinge des Anfangs. Und dabei möchte ich folgenden Dreiklang nennen: Zeugung, Planung, Schöpfung. Zeugung, Planung, Schöpfung. Das allererste ist nicht 1. Mose 1, Vers 1. 1. Mose 1, Vers 1 ist der Beginn des göttlichen Handelns, aber nicht der Beginn des göttlichen Seins. Was war vor 1. Mose 1, Vers 1? Erst einmal Zeugung, danach Planung und dann kommt 1. Mose 1, Vers 1, dann kommt Schöpfung. Wer es möchte, kann sich ja in seiner Bibel noch einen besonderen Zettel einkleben vor 1. Mose 1, Vers 1 und sich darauf eben die Stellen notieren, die ich jetzt mal nenne. Zeugung, Psalm 2, Vers 7. Der zweite Psalm ist ein ausgesprochener Christus-Psalm. Und dieser Christus ergreift dann das Wort in Vers 7. Vom Beschluss will ich erzählen. Jehova, Yahweh, der Unwandelbare, der Seiende, hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ein Wort des Vaters an den Sohn. Wem es schwerfällt zu glauben, dass hier der Vater zum Sohne spricht, dem kann ich das noch einmal neutestamentlich bestätigen, der schlage Hebräer 1 auf. Da wird nämlich dieses Wort zitiert. Das wird mehrfach im Neuen Testament zitiert. Und in Hebräer 1, Vers 5, da fragt der Schreiber, denn zu welchem der Engel hat er, Gott, je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Es geht ja dem Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 1 darum, die Erhabenheit und Größe Jesu, seine Überlegenheit über alle Geschöpfe herauszustellen. Das ist sehr wichtig auch für unsere Zeit. Immer wieder wird versucht, Jesus auf geschöpfliche Stufe herabzuziehen. Und ihr Lieben, für uns ist das vielleicht die gefährlichere Verführung, als wenn einer ein reiner Spötter ist, reinen Spott. Da fallen wir ja wohl als Menschen, die dem Herrn gehören wollen, nicht so drauf herein. Aber gefährlicher ist es, wenn Leute mit kluger, weiser Miene von Jesus reden. Aber wie redet man von Jesus? Es ist mir schon verdächtig, wenn in manchen Predigten oder Schriften oder Büchern dauernd geredet wird von Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Natürlich war er das in seiner Niedrigkeit im Fleisch, der Jesus von Nazareth. Kann man auch mal so sagen. Aber wer dauernd so formuliert, da bin ich dann gleich sehr skeptisch, will er sich um etwas anderes herumdrücken, nämlich Sohn Gottes, Mitschöpfer des Alls. Ist er vielleicht für denjenigen Schreiber oder Redner nur der Mensch Jesus? Also die Versuche hören niemals auf, dass man Jesus herunterzieht auf die Stufe mit unseren Dichtern und Denkern. Goethe, Schiller ist gut und mit den Schriften des Jesus von Nazareth, ja, ja. Da muss man sich auch mal beschäftigen. Die Bergpredigt, da steht so manches Gute, das gehört zur Allgemeinbildung. Neben Goethe, Schiller, Kant und Hegel sollte man auch ein bisschen von diesem Jesus von Nazareth wissen, sonst hat man eine Bildungslücke. Jesus in eine Reihe gestellt mit Dichtern und Denkern oder mit Philosophen und Religionsstiftern, mit den Weisen und Großen dieser Welt. Das klingt dann sehr ehrerbietig und die Gefahr ist, dass wir mit dem Kopf nicken und denken, das sei noch eine gute Rede. Dabei ist es eine Herabwürdigung des Sohnes Gottes. Nicht einmal, wenn man Jesus auf die Stufe der Engel herunterzieht, können wir uns damit zufrieden geben. Nicht einmal, wenn man ihn in eine Reihe stellt mit Gabriel, Uriel, Raphael und wie diese Thronengel alle heißen. Nicht dann einmal können wir sagen, ja, Jesus ist auch einer dieser Großen am Throne Gottes. Nein, nein. Und das macht Hebräer 1 ganz klar. Jesus niemals in eine Reihe stellen mit Geschöpfen, auch nicht mit den höchsten Engeln. Denn da besteht ein grundsätzlicher Unterschied, zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Manchmal wird ja auch der Fehler gemacht, dass man sagt, wir seien von Gott als seine Kinder adoptiert. Ich bitte da nie drauf hereinzufallen, das ist genauso ein Fehler. Wir sind nicht von Gott als seine Kinder adoptiert, sondern gezeugte und geborene Kinder Gottes. Der erste Johannesbrief betont es immer wieder, wir sind aus Gott geboren. Das griechische Wort heißt genao. Von Gen und Genmanipulation ist ja heute viel die Rede, gene. Damit hängt dieses Wort genao zusammen, umschließt die Vorgänge von Zeugung und Geburt. Und ob jemand ein Adoptivkind ist oder ein gezeugtes und geborenes, da bleibt ein wichtiger Unterschied. Man kann die juristisch ziemlich gleichstellen, aber ein Unterschied, den kriegt man ja nicht weg. Nur wer gezeugt und geboren, trägt das Wesen der Eltern an sich. Und wenn wir aus Gott gezeugt und geboren sind, dann tragen wir keimhaft das Wesen dieses Vaters in uns. Dass wir umgestaltet werden, Gott immer ähnlicher werden, in die Jesus-Ebenbildlichkeit, in die Gottähnlichkeit umgestaltet werden, das ist für Gottes Kinder das Normale. Oder habt ihr schon mal gesagt, nein, so etwas, ich bin total überrascht, da ist ein Kind der Eltern und das Kind sieht ja wahrhaftig der Mutter ganz ähnlich oder dem Vater. Nein, wie kann das nur geschehen? Da wundert sich doch niemand von uns, das halten wir für ganz normal. Es wäre schlimm, wenn er nicht den Eltern gleichen würde, sondern jemand anders. Und so ist es ganz normal, dass wir dem Vater, aus dem wir gezeugt und geboren sind, immer ähnlicher werden. Und die Frage ist, ob das bei uns wirklich geschieht. Kopfwissen reicht dazu nicht aus, sondern innige Lebensgemeinschaft mit Christus in Gott. Also alle Engel sind nur geschaffen, nicht gezeugt. Insofern stehen wir Gott dem Vater näher als die höchsten Engel, wenn wir gezeugt und geboren sind aus Gott. Neuzeugung, Wiedergeburt im Heiligen Geist. Da steht ein verlorener Sünder, der vielleicht vor 8 Tagen noch in der Gosse lag, betrunken und von der Heilsarmee aufgelesen wurde und kam zum lebendigen Glauben, wurde neu gezeugt durch Wort und Geist, dem Herzen Gottes näher als die strahlendsten Mächte, ein Gabriel und Uriel und wie die Thronengel heißen, ein Michael, die Gott äußerlich in seiner Macht und Größe viel besser kennen als wir armen Menschen. Das ist für wahr ein Wunder. Am Anfang der Heilsgeschichte steht nicht Schöpfung, sondern Zeugung. Gott will letztlich Zeugung. Ältestes Bibelwort, Psalm 2, Vers 7, wo der Herr Jesus zurückblickt, was der Vater zu ihm damals sagte, du bist mein Sohn. Halten Sie mich nicht für einen großen Hebräer, aber diese Worte kann ich zufällig hebräisch. Beni ata, beni ata, wörtlich übersetzt, Sohn meiner du, heute habe ich dich gezeugt. Beni ata, das älteste uns aus dem Munde Gottes überlieferte Wort in der Bibel. Demnach wäre das erste Wort, das aus dem Mund des Vaters gekommen ist, nach Psalm 2, Vers 7, welches Wort? Sohn. Sohn, denn Ben heißt Sohn, ein angehängtes I bedeutet mein, Ata heißt du. Beni Ata, Sohn meiner du. Und das passt ja gut zu unserem Gott und Vater, der viele Söhne zur Herrlichkeit führen will, dessen Wonne und Wohlgefallen an Sohnschaft ist, Sohnschaft, Kindschaft, die Töchter sind inbegriffen. Dass sein ältestes Wort das Wort Sohn ist, das aus seinem Munde kam. Also wenn wir so einen Zettel einkleben in unserer Bibel vor dem ersten Blatt der Bibel, als erstes Psalm 2, Vers 7, Zeugung. Weiter könnten wir dann notieren einige Stellen über Planung. Wir könnten auch hinschreiben Johannes 17, Vers 5 und Vers 24, die möchte ich in dem Zusammenhang auch nennen. Da blickte Herr Jesus auch zurück in jene Zeit, ehe die Schöpfung stattfand. Johannes 17, Vers 5. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Kosmos war. Und Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Was war vor Grundlegung der Welt? Der Sohn wurde gezeugt, der Erstgeborene der Brüder. Gott trat auf.